Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute die 228. Folge mit Anne Schüller. Viel Spaß! It's just different.
Ich spreche auch in dem Buch vom wachsamen Optimismus. Das ist ja kein blauäugiger, naiver Optimismus, sondern der sieht durchaus eben auch die Gefahren, aber sie sieht die Chancen. Ja, und wenn du jetzt von KI sprichst, wir hatten solche Instrumente, solche Werkzeuge, solche Tools, wir hatten die schon immer. Ja, ich denke mal, als das Messer erfunden wurde, da konnte man ganz pessimistisch sagen, um Gottes Willen, wir werden uns alle zu Tode stechen, die Menschheit wird sterben, weil die Menschen jetzt Zugang zum Messer haben. Ja, und ein Messer hat eben unglaublich viele positive Eigenschaften, und das Negative, was ein Messer in die Welt bringen kann, da müssen wir dann am Schluss auch Regularien einführen, dass das möglichst eben nicht passiert. Das Gleiche beim Strom. Ja, also nur um zu sagen, es gibt diese Beispiele immer, und ich muss nur so ein Beispiel bringen, um dann eben auch KI einzunorden. Ja, Strom ist etwas unglaublich Positives, ohne Energie wäre unser Leben, wie wir es heute führen, gar nicht möglich. Wir wären immer noch in Höhlen und würden frieren. Und auf der anderen Seite kann ein Stromschlag mich auf die Sekunde töten. Ja, also die Gefahr ist immer da. Die Frage ist im Grunde, was sehe ich? Pessimistisch nur die Gefahr oder wachsam optimistisch das Gute, das mir die Dinge bringen? Und genauso müssen wir es mit der KI heute machen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel, moderiere das hier seit 2018 in Eigenregie. Ich habe diesen Podcast irgendwann mal gestartet, weil mich interessiert hat, was wir eigentlich für eine menschenfreundlichere Arbeitswelt tun können. Ich bin Vater von 3 Töchtern und spreche auch mit den Kindern über die Arbeit. Und meine mittlere Tochter Mathilda spricht hier das Intro ein. Und meine Gäste und Gästinnen dürfen Mathilda auch erklären, was sie so tun. Es geht also auch ein Stück weit darum zu verstehen, woran wir hier arbeiten, warum wir das tun, wie Arbeit uns auch als Menschen stärken kann. Daran glaube ich auch ganz fest, dass Arbeit das kann. Aber darüber müssen wir eben reden, und das tun wir auch heute. Ich freue mich sehr, dass Anne M. Schüller wieder da ist. Sie war schon einmal bei mir, da haben wir über ihr Buch gesprochen, Bahnfrei für Übermorgengestalter. Mittlerweile hat sie ein weiteres vorgelegt. Ohnehin hat sie schon sehr, sehr viele und sehr gut gelesene und ausgezeichnete Bücher veröffentlicht. Und von daher freue ich mich, dass wir einen guten Überblick heute wieder bekommen über den aktuellen Stand in der Arbeitswelt. Zukunft meistern heißt ihr neues Buch. Das Trend- und Toolbook für Übermorgengestalter. Es geht also ganz konkret auch in die Frage, wie werden wir den Optimismus wieder ein Stück weit auch zurückholen. Ja, wir reden ja viel über generative KI aktuell und haben natürlich auch unsere Skepsis. Was passiert damit? Wie können wir das Ganze handeln? Und Anne gibt uns einen sehr guten Einblick in die Möglichkeiten, ganz zukunftsfähig und optimistisch daran zu gehen. Wir sprechen aber auch natürlich über die aktuellen Themen. Was ist mit der AfD? Was ist mit der großen Kommunikation auch der Parteien? Und wie können wir also wie in so eine Aufbruchsstimmung eigentlich wiederkommen? Und die brauchen wir, glaube ich, auch tatsächlich. Wer sich da auch nochmal weiter informieren will zur Geschichte von Anne, dem sei auch nochmal die Folge empfohlen, als sie letztes Mal bei mir war. Das packe ich euch in die Shownotes. Da schauen wir uns auch nochmal ihre Story an. Sehr, sehr interessant. Sie hat also sehr lange auch als Führungskraft in internationalen Top-Konzernen gearbeitet. Mittlerweile ist sie also eine der gefragtesten Keynote-Speakerinnen des Landes und ist in den großen Konzernen mit dabei und spricht mit dem Top-Management. Und von daher ist das ein sehr wertvoller Austausch jedes Mal. Euch erstmal gute Unterhaltung und bis später. Da hören wir uns nochmal. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Anne wieder da ist. Ich habe gerade nochmal reingeschaut. Oktober 22 haben wir gesprochen. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, und ich grüße wieder immer noch aus München. Grüß Gott, sagen wir ja so schön.
Grüß Gott.
Wenn man ihn mal sieht, ja.
Wir haben gerade schon festgestellt, in dieser Zeit, in der wir nicht gesprochen haben, eigentlich kommt uns das noch gar nicht so lange hervor. Und andererseits ist da drin schon in dieser Zeit so viel passiert. Also ChatGPT ist einen Monat später veröffentlicht worden, also nach unserer Podcast-Folge, und hat dann auch nochmal sehr viel auf den Kopf gestellt. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Wie geht's dir denn, liebe Anne?
Mir geht's super. Mir geht's nach wie vor super. Ja, du hast es ja schon rausbekommen. Ich habe tatsächlich das neue Buch geschrieben. Das war ja deine letzte Frage sozusagen in unserem letzten Podcast. Wie sieht's denn aus? Ja, 18 Bücher, 17 hatte ich schon. Und nach jedem Buch habe ich immer irgendwie das Gefühl, ich bin ausgeschrieben. Und einen Tag später oder eine Woche später ergibt sich schon wieder was Neues. Ja, neue Themen, neue Ansätze, neue Erkenntnisse natürlich auch durch meine Arbeit. Ich bin ja viel auf Bühnen unterwegs, eben als Keynote-Speaker und habe dadurch eben einfach unglaublich viel Kontakt zu sehr vielen Unternehmen, zu sehr vielen Menschen, auch dann zu sehr vielen Situationen, die sich in den Unternehmen ergeben. Ja, und bumm ist mein neues Buch draußen.
Ja, Zukunft meistern, das Trend- und Toolbook für Übermorgengestalter.
Richtig.
Darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen natürlich auch dir die Möglichkeit haben, dich vorzustellen für die, die dich nicht kennen. Wir verlinken unbedingt natürlich nochmal die letzte Podcast-Folge. Da erzählst du auch ein bisschen, wo du herkommst und wie so deine Story aussieht. Das sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal vorher anhören oder danach, wie auch immer. Aber wie würdest du meiner Tochter, die ja jetzt ein bisschen älter schon ist, also die jetzt schon 10 ist, wie würdest du ihr erklären, was du so tust?
Ja, also sie ist ein bisschen älter geworden, aber ich glaube, ich werde oft gefragt, was machst du denn? Was machst du denn noch? Oder arbeitest du noch? Ne, solche Dinge. Das wird man ja von Kindern gefragt. Die werden ja auch in der Schule gefragt, welchen Beruf hat der Papa? Und ich sage eigentlich immer, wenn die Kinder kleiner sind, ich bin eine Lehrerin für Erwachsene. Das verstehen die sofort. Das hatte ich ja auch seinerzeit schon angedeutet. Ich bin in der Tat, ich fühle mich auch letztlich so interessant. Ich komme ja aus Mönchengladbach, Reit. Ja. Und damals war es so, also es war selten, dass Mädchen überhaupt in meiner Zeit so einfach so aufs Gymnasium gingen. Wir hatten ja auch noch Aufnahmeprüfungen und so weiter. Und mein Vater hat mir viel später erzählt, meine Lehrerin, die hat bei uns zu Hause auf dem Sofa gesessen und hat meinen Papa oder meine Eltern bekniet, mich aufs Gymnasium zu lassen, weil das einfach noch nicht in der Zeit so üblich war, vor allen Dingen eben nicht mitten in der Großstadt. Und als ich dann eben fertig war mit dem Gymnasium, was ist der Berufswunsch? Alle Mädchen wurden Lehrerin. Und ich habe mich dann tatsächlich auch in der üblichen Folge dann in Aachen an der pädagogischen Hochschule eingeschrieben. Also ich war wirklich auf dem Weg, Lehrerin zu werden. Und dann hat sich Gott sei Dank Verschiedenes in meinem Leben verändern und ich habe dann eine andere Richtung eingeschlagen. Und letztlich bin ich heute Lehrerin für Erwachsene. Ja, genau.
Was macht dann eine gute Lehrerin aus?
Also die gute Lehrerin und das muss sich oder soll sich und ist dabei, sich natürlich auch in den Schulen zu ändern, ist nicht mehr die Lehrerin, die von vorne predigt, was sie alles weiß und was sie alles kann, ja, und ihr Hoheitswissen sozusagen über die Schülerinnen ausbreitet, sondern die gute Lehrerin ist die Lehrerin im Erwachsenenbereich würde man von der Führungskraft als Katalysator sprechen. Der Katalysator ist in der Chemie ein Element, das sich reingibt in den Prozess, um Prozesse zu beschleunigen. Ein Katalysator senkt die Hürden, damit ein Prozess loslaufen kann und erzeugt Wärme. Und über die Wärme können eben Moleküle sich schneller miteinander verbinden. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild für das, was in den Unternehmen passiert. Und was auch die Aufgabe einer Führungskraft sein sollte, ja, also Hürden zu senken und dafür zu sorgen, dass Prozesse mit Leichtigkeit und mit Wärme, also auch mit menschlicher Wärme in dem Sinne in Gang kommen. Und der Katalysator zieht sich raus aus dem Prozess, der verbraucht sich auch nicht, sodass also dann die Moleküle alleine miteinander spielen können sozusagen. So, also das ist im Grunde auch das, was in der Schule passieren sollte. Ja, denn ich denke, Kinder sind unheimlich schlau. Ich habe in meinem Umfeld noch Freunde, die haben Kinder genau im Alter deiner Kinder. Ja, das eine Mädchen ist jetzt 10 und der Junge, der wird jetzt 6 und dann gibt's noch ein drittes Mädchen von 4. Das heißt, ich kann das eben sehr gut auch sehen und bin immer erstaunt, ja, was die Kinder alles wissen, worüber die sich Gedanken machen, wie schnell die auch Dinge kombinieren in dem Moment, wo man ihnen die Frage stellt, ihnen nicht Wissen aufdrückt, sondern ihnen die Frage stellt und ihnen die Zeit lässt, sozusagen die Antwort zu finden. Man spürt richtig, wie es im Gehirn dann rattert, ja, und wie sich da die Neuronen verknüpfen und wie Nervenbahnen quasi entstehen auf die Schnelle. Und dann haut das Kind eine Antwort raus. Ja, die haut mich manchmal um. Aber das kennst du wahrscheinlich, das erlebst du als Eltern oder als Papa praktisch jeden Tag. Ja, das heißt, klar. Kinder haben unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Koordinationstalent, auch Kollaborationstalent und natürlich die berühmte Kreativität. Und das ist ja das, was wir in Zukunft am dringendsten brauchen. Ja, die Kreativität, dass wir eben das andere, das Bessere, das Neuere in die Welt bringen und alles, was da neu entsteht, auch so miteinander verknüpft, ja, kreativ miteinander verknüpft, dass daraus etwas Besseres wird, um letztlich, ja, eine bessere Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Ja, und ja. In der letzten Folge haben wir schon über Zukunft ganz viel gesprochen, ja. Über das Übermorgen, wie du es ja auch immer nennst, also nicht ja. Nur das Morgen, sondern schon noch ein bisschen weiter geguckt. Ja. Wie kam es denn zu deinem neuen Buch, das du jetzt veröffentlicht hast?
Ja, also es war in der Tat so, mein Buch endete mit Kapitel 25, Zukunftsbilder gestalten. Und bei einem klassischen Buch, das man in einem klassischen Verlag schreibt, ist es so, der Verlag macht einem Vorgaben, wie lang das Buch sein soll, aus Gründen. So, und mein Buch war eh schon über die ursprünglich besprochene Seitenzahl. Und ich konnte da einfach nichts mehr, was ich noch gerne hätte, reinbringen, ja, und dieses Thema der Zukunftsbilder, das entwickelte sich dann so stark, dass ich sage, dazu werde ich ein neues Buch schreiben, und zwar eben nicht nur, das ist ja die eine Geschichte, also die Grundidee ist, wir können Zukunft gestalten. Die Zukunft wird so, wie wir sie gestalten. Die Zukunft ist nichts, das auf uns einstürzt, dem wir willenlos und machtlos ausgeliefert sind, sondern jeder von uns, jeder Einzelne hat Mittel und Wege, seine Zukunft mitzugestalten. Ein Unternehmen natürlich als eine Zusammenführung der Weisheit der vielen Menschen, die dort arbeiten, unglaublich viele Möglichkeiten, seine Zukunft und unser aller Zukunft mitzugestalten. Und insofern geht es zunächst darum, Zukunft zu verstehen, ja, auch die Trends, die sich da abzeichnen, weiterzudenken, weiterzuspielen, was kann daraus entstehen? Natürlich in beide Richtungen, ja, was ist das, was wir gar nicht haben wollen? Keinesfalls, wo müssen wir uns hüten? Und was ist mit wachsamem Optimismus betrachtet das Bestmögliche, was jetzt zum Beispiel sehr konkret ChatGPT oder generative KI ganz im Allgemeinen der Welt schenken kann? Ja, und so entstehen eben Trends, es entstehen auch Megatrends, die ganz großen Trends, die uns lange begleitet. Es entstehen natürlich auch Blasen, es entstehen Moden und kleine Minitrends sozusagen, die schnell wieder verblühen. Und das eine ist eben die Zukunft verstehen. Wohin könnte sie sich entwickeln? Welchen Platz habe ich als Mensch, als Unternehmen in dieser möglichen Zukunft, in diesen möglichen Szenarien, die sich da entwickeln können? Und was müssen wir tun, um eben diese positive Zukunft zu erreichen? Also das Erste ist das Verstehen und das Zweite ist das Gestalten. Und ja, in der alten Unternehmenswelt war es eben so, man hat die Vergangenheit linear weitergedacht. Ja, man hat eben diese Jahrespläne erstellt aufgrund der erreichten Ergebnisse des Vorjahres. Ja, so ganz banal. Ich kenne die Zeit noch, ich war ja lange im Top-Management. 5% auf alles. Ja, oder 10% auf alles. Ja, ich habe lange in der Hotellerie gearbeitet und ich habe einen großen französischen internationalen börsennotierten Konzern gearbeitet. Und dann kam die immer aus Frankreich mit 5% auf alles und 10% auf alles. So, wenn ein Hotel aber zu 100% ausgelastet ist, da kann man da nicht nochmal 5% drauf oder 10% drauflegen, dann müsste man nämlich sein Zimmer zweimal verkaufen. Ja, das heißt, nur um zu sagen, also wie simpel man diese Dinge gedacht hat. Und da gab es auch gar kein Vertun. Man konnte nicht sagen, das geht doch nicht. Das hatte zu gehen, weil irgendwelches Top-Management sich das so vorgestellt hat, um die Börsenkurse zu treiben oder was auch immer. Und so hat man früher eben linear weitergedacht und das geht eben in diesen Hochgeschwindigkeits-Wildwasserzeiten, in denen wir jetzt unterwegs sind, geht das eben gar nicht mehr. Weil man kann nicht mehr die Zukunft voraus planen im Sinne von ein Plan, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und das muss auch zu 100% umgesetzt werden und jedes Quartalsergebnis muss ein Volltreffer werden und egal wie er es macht, kriegt es hin. Das funktioniert halt heute nicht mehr in dieser neuen wilden Zukunft. Die Unternehmen machen es aber immer noch so. Ja, das heißt, der neue Weg, um, wenn ich das Zukunftsbild dann habe, um in die sozusagen in das Jetzt, in das Heute und Morgen zurückzukommen, ist sozusagen, ich gehe von dort, von meinem Zielbild rückwärtsgehend, was muss bis dann und dann erreicht worden sein, in 4 Jahren, in 3 Jahren, in 2 Jahren, in 1 Jahr. Und wie muss ich heute losstarten, um diese für uns interessante Zukunft in 5 Jahren zu erreichen. Ja, das heißt, dahinter stecken auch ganz neue Prozesse, die die meisten Unternehmen noch gar nicht kennen.
Ich muss mir also erstmal was vorstellen können und vorstellen wollen. Und dann sind wir nämlich bei Optimismus. Da schreibst du ja auch in deinem Buch am Anfang. Zukunftsoptimismus ist eigentlich der Anfang von allem. Richtig. Und dann lese ich wiederum, das war kürzlich gerade erst erschienen bei der Tagesschau. Die hat nämlich über New Work geschrieben und da war der Titel: Ist New Work schon wieder out? Und sie schreiben da drin, der aktuellen Gallup-Studie zufolge gab es in Deutschland nie zuvor mehr Mitarbeitende ohne emotionale Bindung zur Arbeit als aktuell. Und da frage ich mich natürlich, wie schlecht ist die Stimmung? Weil wir brauchen ja diesen Optimismus, über den wir gerade gesprochen haben und auch heute noch weiter sprechen werden. Und dann lese ich wieder sowas und denke, ach Mensch, wie kommen wir dann aus diesem Dilemma?
Ja. Also Gallup-Studien kann man so und so betrachten, dass die Menschen nicht sehr an das Unternehmen gebunden sind und dass die Stimmung negativ ist. Das schreibt Gallup schon, solange ich Gallup kenne, also ungefähr seit 20 Jahren, haben sich die Zahlen auch nicht verändert. Die waren immer schon so dramatisch.
Ja, die Zahlen ändern sich nicht, genau.
Genau, und immer schon so schlecht. Ja, also insofern mache ich da ganz große Fragezeichen hin, weil bei einer Studie ist natürlich immer auch die Frage, was will ich als Ergebnis? Ja, weil jede Studie, die ich mache oder die ich machen lasse, hat ein Ziel, das ich erreichen möchte, hat eine Aussage, die ich erreichen möchte. Und dementsprechend stelle ich die Frage. Also ich bin kürzlich zufällig in so eine Forsa-Studie reingeraten. Forsa ist die immer sonntags uns sagen, wenn die Leute heute wählen würden und welche Parteien jetzt im Auf und im Ab sind und wer wohin geht und warum. Und ich habe mir die Fragen angehört, die waren hirnverbrannt. Und ich sage, es ist kein Wunder, dass solche Ergebnisse herauskommen, wenn die Fragen so gestellt werden. Ich habe versucht, eben die fragende Person zu hinterfragen. Die hat überhaupt keine Möglichkeiten. Die sagt, ich muss dieses Interview in 10 Minuten durchbringen mit x Fragen. Sagen Sie bitte ja oder nein oder Prozente oder wie oder was alles, über alles andere darf ich und kann ich mich gar nicht unterhalten. Also so kommen Studien zustande.
Da werden wie unzufrieden sind Sie auf einer Skala?
Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, und dann wird eben rechts und links verortet und dann ist eben zum Beispiel links war auf 0 auf der Skala. Ja. Links auf 0, also das ist ja schon tendenziös. Und rechts war auf 10, das ist ja schon extrem tendenziös auf dieser Skala, die mir angeboten hat. Und dann hinterfrage ich sowas und sie hat einfach keine Möglichkeiten und 9 von 10 oder 99 von 100 Befragten würde das auch nicht hinterfragen, sondern die machen dann brav eben ihre Antworten und so kommen Studien zustande, die dann wirklich deutschlandweit im politischen Umfeld etwas bewegen. Ja, und so ist es im Grunde bei allen Studien und deswegen stelle ich da große Fragen. Ich denke,
Wie ist das Stimmungsbild, das du aufnimmst? Das ist dein Eindruck. Du sprichst mit vielen Unternehmen, bist dort auf den Bühnen. Ja. Also wie optimistisch ist die Stimmung oder wie zurückhaltend? Weil wir haben ja in den letzten Monaten auch viel gesehen, dieses Back to Office, zurück zur Kontrolle, weg von den Experimenten.
Ja, ja. Also wenn man die einzelne Person fragt, das ist ja immer so interessant, wenn man die einzelne Person fragt, die ist in der Regel nicht so pessimistisch, wie es immer dargestellt wird. Also ich denke, das ist auch ein extrem negatives Bild in den Medien und dadurch ist es ein extrem gefährliches Bild, was da entsteht. Ja, nun muss man wissen, Medien arbeiten eben nach dem Motto Only bad news is good news. Ja, das heißt, jede gute Nachricht kann ich in eine negative Nachricht verwandeln, indem ich zum Beispiel nur eine Frage stelle, die eine negative Richtung andeutet. So, und jetzt muss ich nur noch verstehen, unser Gehirn arbeitet im Wesentlichen nach zwei Prinzipien, hin zum Guten und weg vom Negativen. Ja, und wenn ich jetzt etwas Negatives oder andeutungsweise Negatives in der Presse lese, dann will ich wissen, was ist das Negative, damit ich mich davor schützen kann. Und so komme ich sozusagen in dann eben noch, wenn ich das Ganze online mache, in so eine Filterbubble rein.
Ja.
Ich nur noch von negativen, über negative Dinge höre, weil dort die Klickbereitschaft der Menschen, die sich vor dem Negativen schützen wollen, um ein Vielfaches größer ist als die Klickbereitschaft der Menschen, wenn die positive Nachrichten lesen. Und nachdem online eben ganz stark eben auch sich refinanziert über Werbung, muss ich Klicks erreichen und die erreiche ich besser durch Negatives. Und so kommt eine Stimmung ins Land, eine maximal negative, pessimistische Stimmung ins Land, die alles zerstört, weil das ist eben die große Gefahr beim Pessimismus. Pessimismus lähmt, Pessimismus macht dumm, Pessimismus verursacht diesen gefährlichen Tunnelblick. Ich sehe gar nicht mehr rechts und links, nur noch ganz klein bisschen das, was im Tunnel, im Restlicht des Tunnels überhaupt noch erscheint.
Ich will es auch nicht sehen. Ne? Also ich hatte auch den Eindruck in Gesprächen mit Leuten, die eben auch diese gewissen Parteien wählen, dass die auch da so drin sind, die sind auch nicht offen für eine andere Position, geschweige denn sich zu verändern möglicherweise.
Ja, ja. Die sind auch nicht offen. Also alles, was jetzt nicht ihrer Denklogik, ihrem Mindset, ihren Glaubenssätzen entspricht, wird dann also im schlimmsten Fall als also einfach wieder negativ abgetan, gar nicht gehört, gar nicht verstanden, gar nicht reingelassen. Ja. Und das ist diese Sicherheit, ja, auf diesem schmalen Pfad zu sein, wenn ich so denke, wenn ich das mache, was ich so immer schon so gemacht habe, das immer schon so gemacht und immer schon so gedacht. Und ich habe ja bisher damit überlebt. Ja, das ist eben dieses Archaische, was im Hirn da stattfindet, in unserem Urhirn, in unserem Stammhirn sozusagen. Ich habe ja damit überlebt. Auf diesem Weg habe ich überlebt. Da ist mir bisher nichts passiert. Das scheint gut zu gehen. Und dann gehe ich nicht mehr von dem Weg ab. Ich gucke nicht nach rechts und links. Das ist eben dieser Tunnelblick. Und was ich bei einer kürzlichen Recherche herausgefunden habe, das ist ein Krankheitsbild. Das ist nicht nur so ein Spruch aus dem Volkswissen gesunder Menschenverstand, sondern das ist tatsächlich ein Krankheitsbild. Das heißt, die kommen aus dieser Denke, aus dieser Schmalspur-Denke, kommen die nicht mehr heraus und alles rechts und links wird negiert, wird als mysteriös abgetan und also verändert auch gar nichts in der Denke. Das ist das zusätzlich Gefährliche. Und in diesem Tunnel geraten wir gerade und also ich gebe tatsächlich die Hauptschuld daran, den Medien und speziell den Online-Medien.
Ja,
weil so schlimm ist es ja gar nicht, wie es überall rechts und links dargestellt wird. Wir haben natürlich Krisen auf der Welt, aber wir hatten immer Krisen auf der Welt. Ja, ich denke an meine Zeit, also an meine prägende Zeit. Die prägende Zeit ist ja immer die Kindheit, die Jugend, die Glaubenssätze, die es dann gab, die einschneidenden Erlebnisse, die es dann gab, die Bilder, die man einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt, weil sie sich so eingebrannt haben im Unternehmen. Und zu meiner Zeit, als ich eben jung war, als diese prägende Zeit bei mir war, da hat es auch ganz schlimme Dinge gegeben. Wir hatten Kalten Krieg, jeden Tag hätte Atomkrieg beginnen können. Ja, und die Wirtschaft, es gab auch extrem hohe Arbeitslosenzahlen. Ja, als ich mich bewarb, ich konnte mich erinnern, ich hatte 200 Bewerbungen rausgeschickt, um dann schließlich eine Stelle zu bekommen. Ja, und bei 190 habe ich noch nicht mal eine Antwort bekommen. Also nur um zu sehen, wie wir damals auch zu Gange waren. Und wir waren alle voller Optimismus. Wir wollten etwas aufbauen und wir wollten etwas gestalten und wir wollten etwas besser machen und wir waren eben nicht geflutet. Ja, weil damals gab es höchstens gab's einen Fernseher. Das war das einzige Medium, wenn es überhaupt schon eins in den Wohnzimmern gab. Ja, das heißt, nicht geflutet von Negativnachrichten, wie es eben leider heute die Menschen erleben.
Das bringt mich natürlich aber dann zu der Frage, wie stiften wir Optimismus? Ich glaube ja auch an die Kraft guter Geschichten, deswegen mache ich auch diesen Podcast unter anderem. Aber trotzdem gibt es diese Mechanismen, es gibt diese Algorithmen. Wir haben jetzt auch noch KI, das große Thema, was in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen hat. Wir haben sehr große Wahlkämpfe dieses Jahr, nicht nur in den USA, auch in anderen Ländern. Ja. Also man hat schon Grund, man könnte sehr leicht pessimistisch werden.
Man könnte pessimistisch werden. Ja, es gibt dazu auch eine genetische Grunddisposition, das darf man nicht vergessen. Also wie wir quasi mit welcher Genetik wir auf die Welt kommen. Und die ist entweder abenteuerlustig, neugierig, forsch. Ja, es gibt diese limbischen Typen, das kommt also aus der Neurowissenschaft, die nennen einen solchen Menschen als Stimulanz. Das sagt im Grunde schon alles. Und dann gibt's eben diesen vorsichtigen, zurückhaltenden Typen, der lieber keine Risiken eingeht, der lieber auf der sicheren Seite ist. Und diesen Typen nennt man dann Balance. Das sagt im Grunde eigentlich auch schon sehr viel über diesen Menschen aus. Und Balance-Menschen sind natürlich extrem anfällig für alles Negative, weil das könnte ihre sichere, heile Welt und ihre Komfortzone beeinträchtigen. Und ein Stimulanter sieht im Grunde immer das Positive, also die Möglichkeiten, die Chancen, die sich aus allem ergeben. Ja, und der Volksmund sagt so schön, wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Das heißt, wo viel Licht ist, ist immer auch Schatten. Und der Stimulante sieht der Licht, sieht das Licht. Und der Balance-Typ guckt eher mal in die Schattenlage hinein, was sich da womöglich schattenhaft, wenn überhaupt, abzeichnen könnte. Also es ist ein Stück weit eine genetische Grunddisposition. Gott sei Dank ist es aber auch so, dass wir daran arbeiten können. Das Wichtige ist es zu verstehen, also sich selbst auch zu sehen, mal Adlerblick, mal über sich zu fliegen, wer bin ich dann eigentlich, um mal Striche zu machen, ja, wie oft rede ich denn positiv, wie oft rede ich denn negativ, wie oft sehe ich das Gute, wie oft sehe ich das Schlechte, einfach um mal ein Gefühl zu bekommen für einen selber, wie man auch redet, was man auch selber sozusagen, man erzählt es ja nicht nur den anderen, man erzählt es auch sich selber und dann ist eben die Frage, ja, was ändere ich daran? Ja, weil mit Pessimismus im Leben kommt man nicht weit, man macht sich und anderen das Leben schwer. Und mit wachsam, ich spreche ja auch in dem Buch vom wachsamen Optimismus, das ist ja kein blauäugiger, naiver Optimismus, sondern der sieht durchaus eben auch die Gefahren, aber sie sieht die Chancen. Ja, und wenn du jetzt von KI sprichst, wir hatten solche Instrumente, solche Werkzeuge, solche Tools, wir hatten die schon immer. Ja, ich denke mal, als das Messer erfunden wurde, da konnte man ganz pessimistisch sagen, um Gottes Willen, wir werden uns alle zu Tode stechen, die Menschheit wird sterben, weil die Menschen jetzt Zugang zum Messer haben. Ja, und ein Messer hat eben unglaublich viele positive Eigenschaften und das Negative, was ein Messer in die Welt bringen kann, da müssen wir dann am Schluss auch Regularien einführen, dass das möglichst eben nicht passiert. Das Gleiche beim Strom. Ja, also nur um zu sagen, es gibt diese Beispiele immer und ich muss nur so ein Beispiel bringen, um dann eben auch KI einzunorden. Ja, Strom ist etwas unglaublich Positives, ohne Energie wäre unser Leben, wie wir es heute führen, gar nicht möglich. Wir wären immer noch in Höhlen und würden frieren. Und auf der anderen Seite kann ein Stromschlag mich auf die Sekunde töten. Ja, also die Gefahr ist immer da. Die Frage ist im Grunde, was sehe ich? Pessimistisch nur die Gefahr oder wachsam optimistisch das Gute, das mir die Dinge bringen? Und genauso müssen wir es mit der KI heute machen. Mit der generativen KI.
Ja. Der Philosoph Karl Popper hat ja auch mal gesagt, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative.
Ja.
Das heißt, klar, gibt es eine Alternative, aber wie wir gerade besprochen haben, hilft ja nicht, sondern wir wollen ja schauen, was können wir verbessern, bestenfalls.
Richtig.
Eben ja auch in der Arbeitswelt, die sich rasant entwickelt. Und dann haben in der Vergangenheit dann immer so kleine Abteilung diesen Auftrag bekommen. Schaut doch mal, welche Trends es da draußen gibt, ja, oder ihr seid jetzt die Innovationsabteilung oder der Innovation Hub.
Ja.
Ich glaube, viele ahnen schon, dass das so nicht mehr funktioniert. Aber wie ist dein Eindruck? Ist das schon mittlerweile ein Thema, also sich auch mit der Zukunft zu beschäftigen? Man sagt ja immer so einfach, future ready, future fit. Wir machen jetzt nochmal einen Workshop und so weiter. Aber dass man das wirklich ernst nimmt, das Thema, kommt das langsam in den Unternehmen an?
Also in den meisten Unternehmen sind theoretisch die Überlegungen natürlich da. Wir müssten uns eigentlich viel mehr mit der Zukunft beschäftigen. In den meisten Unternehmen, da arbeiten die Menschen aber so sehr am Anschlag, die haben in Wirklichkeit gar keine Zeit dazu. Dann macht man so ein bisschen so einen Pseudo-Workshop, das mit und man sagen kann, wir haben jetzt auch so ein Future Lab und wir haben jetzt auch ein Future Workshop gemacht, ja, um es gemacht zu haben, um irgendwo, wenn irgendwo gefragt wird, hier Reporting, das Ganze auf grün zu setzen.
Future Washing,
wow, das muss ich mir gleich aufschreiben. Future Washing, super, darf ich das verwenden, wenn ich es noch brauche?
Ja, klar.
Danke. Ich werde dich nach Möglichkeit zitieren mit Hinweis auf unseren...
Auf diese Folge.
...tollen Podcast, deinen tollen Podcast und unsere Folge, unsere gemeinsame Folge. Genau. Das heißt, man macht mal so ein bisschen, aber es passiert danach nichts. Ja, also mein Satz dazu ist ja immer verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. Also wir wüssten schon, wir müssten, aber das tägliche Leben, das Operative hält uns auf. Und die Mitarbeiter sind am Anschlag und wir haben immer noch diese Jahresziele und diese Jahresbudgets und diese Quartalsziele, die zu erreichen sind. Und die Unternehmen, die allermeisten, hangeln sich so von Quartal zu Quartal und sind immer nur dabei, eben ihre sehr kurzfristigen Ziele zu erreichen und vergessen dann darüber die Zukunft. Und viele sehen das auch noch gar nicht. Die sagen eben, uns geht doch gut, bei uns brummt der Laden. Ja, und plötzlich, und das ist eben immer das Verrückte, plötzlich ist es dann ganz anders. Ja, beispielsweise bei den Handwerkern oder im Baugewerbe. Vor 2 Jahren war da noch High Life. Ja, die wussten überhaupt nicht, wen die als erstes bedienen sollten, weil alle wollten jetzt eben in der Corona-Zeit, wollten die ihre Wohnung schön machen. Ja, und da ist jetzt der völlige Abbruch da. Und das kommt eben unglaublich schnell. Das lässt sich nicht mehr so absehen, wie man das früher in diesen linearen, planbaren Zeiten noch sehen konnte. So, das heißt, ein Unternehmen muss sich permanent mit der Zukunft beschäftigen. Ja, das heißt, die müssen systematisch, Zukunft ist nicht nice to have, wenn wir dann mal Zeit haben, dann machen wir das auch und unternehmen sogar etwas, sondern Zukunft muss eben systematisch ins Unternehmen, ins strategische Vorgehen des Unternehmens eingebaut werden. 20%, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen branchenunabhängig natürlich, an Zeit für die Zukunft, an Ressourcen für die Zukunft, an Budget auch für die Zukunft und an Manpower für die Zukunft. 20%, also einfach um eine Hausnummer zu werden. Das kann 15 sein, 25, kann 30 sein. Aber diese Zeit muss einfach systematisch budgetiert quasi und eingeplant werden, sonst wird das nicht. Sonst wird eben aufgrund der Kurzfristigkeit das Längerfristige immer weiter verschoben nach hinten und irgendwann ist es zu spät.
Ja.
Und das darf eben nicht passieren. Und das wird in den wenigsten Unternehmen gemacht. Punkt 1 und Punkt 2 ist, wir haben eben in klassischen Unternehmen immer noch diese Silostrukturen, dieses top-down, pyramidal aufgebaute Unternehmen. Und dort habe ich eben diese Abteilungsdenke und dann wird Innovation in der Abteilung gesperrt. Und dann sind aber immer die da, die sich um Innovationen kümmern sollen. Ja, und Innovation betrifft jeden im Unternehmen. Die innovative Idee, vielleicht die Halleluja-Idee, die kommt eben wahrscheinlich nicht aus denen, aus der Innovationsabteilung, weil die haben ja auch ihren Tunnelblick und die haben ja auch ihre spezifische Denke, sind oft auch gar nicht offen für das, was außerhalb ist. Das Not Invented Here-Syndrom nennt man es. Ja, also ist nicht bei uns erfunden und kann deswegen auch, weil keine Branchenkenntnis bei uns gar nicht funktionieren. Und die beste Innovation, die beste Idee kommt oft eben von denen, die von draußen aufs Unternehmen gucken, die noch jung und frisch sind im Unternehmen, noch nicht diese Betriebsblindheit haben, von der man ja auch tatsächlich spricht. Die kommt vielleicht vom Praktikanten, ja, der vorher bei 3 anderen Unternehmen war und irgendwann welche ganz tollen Dinge gesehen hat und die ins Unternehmen bringen dürfte. Und aber nicht kann, weil er ja nicht für Innovation zuständig ist. Und wenn er dann irgendwo anklopft und sagt, ich habe da mal eine gute Idee, da bist du gar nicht zuständig dafür, das ist doch überhaupt nicht dein Bereich. Ja, wie kommst du überhaupt dazu? Hast du mit deinem Vorgesetzten gesprochen? Und nun geht das seinen hierarchischen Weg. Ja, und ganz viele tolle Ideen der Mitarbeiter, die beim Vorgesetzten landen, weil man muss sie ja mit seinem Vorgesetzten besprechen, dass der das auf der Führungskräfteebene, also unter Silo-Vorstehern, so nenne ich die ja, weitergeleitet wird und ganz viele wirklich tolle Ideen, die ein Unternehmen in die Zukunft bringen würde, versanden auf diese Art und Weise, weil die Führungskraft das Potenzial der Idee nicht erkennt, weil er vielleicht auch diese Idee nicht im Unternehmen haben will, weil sie
hat eine eigene Agenda, genau.
Weil sie möglicherweise eigenen Interessen widerspricht. Also wir haben hier ganz stark eben Ego-Ziele auch an dieser Stelle, die eine Rolle spielen. Es menschelt sehr, auch in den Top-Führungsetagen. Und dann versagen diese Ideen und so treten die Unternehmen auf der Stelle.
Du beschreibst ja in deinem Buch 3 große Zukunftsfelder, die regenerative Nachhaltigkeit, die strukturelle Transformation und die Innovationskompetenz. Jetzt sind wir gerade schon bei Innovation, also können wir da ja mal ansetzen. Da hole ich nochmal diesen Tagesschau-Artikel kurz raus. Da wird nämlich die Friederike Hadering zitiert. Sie ist Expertin für die Zukunft der Arbeit, lehrt und forscht an der Fachhochschule Münster. Die sagt, in vielen Organisationen gibt es das Problem, dass die Innovationskraft und die Kreativität zurückgegangen sind durch den fehlenden Austausch, wiederum bedingt durch hybride Arbeit und Homeoffice. Was glaubst du, hat dieses Hybride, was sich jetzt in einer gewissen Form auch etabliert hat, wir reden ja eigentlich nur noch über den Mix, wie er dann genau aussieht, wir reden ja gar nicht mehr so sehr, ob schwarz oder weiß. Welche Auswirkungen hat das auf Innovationskraft?
Ja, also die Aussage teile ich zu 100%. Auch nicht nur, weil es gesunder Menschenverstand ist, sondern weil ich das im tatsächlichen Leben sehe. Also dieses hybride Arbeiten mit ganz viel Calls am Computer oder am Handy sorgt dafür oder kann die operativen Arbeiten organisieren. Ja, das heißt, das Tagesgeschäft lässt sich auf diese Art und Weise durchaus organisieren. Und da macht es auch Sinn, dass nicht jeder immer ins Büro fahren muss. Die innovative Arbeit ist ja eine im Wesentlichen strategische Arbeit, weil sie das mittel- und langfristige im Unternehmen betrifft. Und hier müssen Menschen zusammenkommen können, weil hier brauche ich im allerersten Schritt Kreativität. Ich brauche im allerersten Schritt viele Ideen. Ich brauche absurde Ideen. Ich brauche verrückte Ideen. Ich brauche Ideen, die völlig aus einer anderen Welt sind. Ja, weil gefeilt wird an solchen verrückten Ideen sowieso. Also mittelmäßig werden sie sowieso. Wenn ich aber mit mittelmäßigen Ideen beginne, dann werden die am Ende des Tages schlecht und sehr gewöhnlich sein. So, und diese Kreativität, die entsteht im unmittelbaren zwischenmenschlichen Austausch. Ja, ich muss eben alle Sinne benutzen und muss die Menschen auch berühren können, muss die umarmen dürfen, muss mit ihnen streiten dürfen. Ja, aber auf einer Basis, wo wir uns sehen und mit allen Sinnen erleben können, weil die Körpersprache eben an der Stelle auch eine unheimliche wichtige Rolle spielt und uns Zeichen gibt, Zeichen des Vertrauens oder Zeichen des Misstrauens auch. Und deswegen entstehen die großen kreativen Ideen, die am Anfang einer Innovation eben stehen, am Anfang des Fortschritts, die stehen jetzt auf dem Spiel, weil das lässt sich in der Form, es gibt Tools natürlich, man könnte es machen, aber es passiert in der Dynamik nur ein Bruchteil dessen, was im wahren Leben passiert. Und deswegen müssen die Menschen, um wieder an der Zukunft des Unternehmens zu arbeiten, müssen die sich sehen, die müssen auch in kreative Felder gebracht werden. Sowas passiert nicht in einem Meeting, sowas passiert nicht in einem traditionellen Workshop-Raum. Da brauche ich auch Mittel und Wege, ja, um diese Kreativität anzuregen, eben indem ich wieder mit allen Sinnen spiele, mit Musik spiele, mit Düften spiele, mit Bewegung auch spiele, um all diese Voraussetzungen zu schaffen. Und das haben wir im hybriden Arbeiten nicht. Ja, also ich sehe, dass eben das Tagesgeschäft so gut bewältigt werden kann, aber die Zukunft nicht. Und weil das so mühsam ist, wird es eben auch aus diesem Grund heraus, wird da gar nicht allzu viel passieren.
Ich erinnere mich noch, dass wir im Lockdown, da gab es ja auch so Untersuchungen, welchen Einfluss das auf das Klima hat. Und dadurch, dass ja so wenig gefahren und geflogen wurde, hat sich das offensichtlich ja ein bisschen erholt für den Moment. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder so wie vorher. Aber mal überzuleiten zu diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, was ja so dein erstes großes Thema ist in dem Buch. Ja. Ich habe ja den Eindruck, dass ich die meisten Unternehmen damit beschäftigen. Da gibt es natürlich auch Greenwashing und ernst gemeinte Aktionen. Also die Bandbreite ist da, glaube ich, sehr, sehr groß, wie ich das erlebe. Aber das auch zusammenzudenken, finde ich dann auch nochmal spannend. Mit Technologie, mit Transformation, mit Innovation. Ja. Das ist ja auch nicht gesondert wie ein Silo zu betrachten, Nachhaltigkeit, sondern geht einmal durch. Was hast du da auch für positive Beispiele vielleicht zuletzt so gesehen, die Mut machen?
Ja, also zunächst einmal, es ist bei der Innovation wie auch bei der Nachhaltigkeit das Gleiche. Die Nachhaltigkeit, Sustainability darf ich nicht in der Abteilung sperren. Und das wird ja in der Regel gemacht. Dann sind es wieder die da, die für Nachhaltigkeit eben zuständig sind. Und Nachhaltigkeit muss genau wie Innovation das ganze Unternehmen durchfluten. Jede Idee ist wertvoll, jede Initiative ist wichtig. Es sind die kleinen tagtäglichen operativen Schritte, die wir gehen können. Und es ist natürlich das große strategische Bild. Beim großen strategischen Bild sehe ich Ansätze. Beim großen strategischen Bild, also wo wollen wir hin in Sachen Nachhaltigkeit bis 2030, 35, 40, 45, wollen wir klimaneutral sein, also das übliche Beispiel. sehr viel verbale Aufgeschlossenheit, anhaltende Verhaltensstarre, weil eben wieder das Quartalsergebnis, was zu schaffen ist, dagegen spricht. Das heißt, ich muss das jetzt schaffen im nächsten Quartal und im übernächsten, damit ich eben meine Ziele erreiche, damit ich meine Boni bekomme. Das hat am Ende des Tages immer Vorrang. Ja. Und wir sehen es bei den ganz großen Industrieunternehmen, jetzt beispielsweise auch speziell bei denen, die im Energiebereich arbeiten, die denken überhaupt nicht daran, etwas zu verändern. Ja, weil die schützen das Kapital, das in ihre alten Methoden, in ihre alten Industrien, in ihre alten Technologien gebunden ist. Weil solange das noch irgendwie geht, werden die das ausschöpfen. Und dann ist es eben zu spät, den Sprung ins Neue zu schaffen, weil die es eben nicht kontinuierlich parallel haben mitlaufen lassen. Wir sehen es in vielen Fällen und es kommen nicht ohne Grund jetzt die Gesetze zum Thema Greenwashing, weil dieses Greenwashing so alltäglich ist. Gerade auch in der Kommunikation bei großen Unternehmen, ja, wo ich mich dann frage, wie hirnverbrannt, wie kann eine Werbeagentur sich dafür hergeben, weil die weiß es ja, dass all das, was dann später als Werbung erscheint, glatte Lügen sind, wenn wir es im Klartext sagen, wie können die sich dafür hergeben, solche Werbung, also greengewaschte Werbung in die Welt zu setzen. So, also die Themen kommen ins Rollen. Das war jetzt der Blick ins Negative, der bei wachsamem Optimismus auch mal sein muss.
Dazu sei auch nochmal die Arte-Doku über IKEA empfohlen, die im Februar rauskam, wie IKEA den Planeten plündert. IKEA hat ja eigentlich ein ganz gutes Image, könnte man denken. Familienfreundlich, wir sind da auch immer gern hingegangen. Aber dann da mal näher hinzuschauen, ist schon wirklich interessant bis schockierend.
Ja. Und wir haben an der Stelle auch viel zu sehr den Fokus eben auf Klimaziele, auf CO2, auf das Erreichen von Klimaneutralität. Das viel größere Thema, was ich eben dann hauptsächlich eben auch in meinem Handlungsfeld regenerative Nachhaltigkeit bespreche, ist Circularity. Ja, das heißt also die Materialien, die wir dem Planeten entnehmen, um nicht zu sagen, die wir dem Planeten rauben, so zu verwenden, dass sie in einen Kreislauf kommen. Und zwar getrennte Kreisläufe. Einmal der natürliche Kreislauf, alles, was Biologie ist, was biologisch ist, muss in diesem Kreislauf verbleiben und muss so oft wie möglich wiederverwendet werden. So, und dann gibt's den technologischen, den technischen, den Materialienkreislauf. Und die müssen getrennt sein. Ja, also ich kann auch Materialien, welcher Art auch immer, alles, was mit Metallen zu tun hat, was mit Baumaterialien zu tun hat, kann ich in einen Kreislauf sinnvoll in einen Kreislauf zurückbringen, so dass die Dinge eben weiterverwendet werden können. Ich darf sie nur nicht miteinander verbinden. Also diese Verbundstoffe, die Biologisches mit künstlichem sozusagen, mit technologischen Materialien verbinden, die sorgt dafür, dass wir es nicht trennen können. Ja, deswegen ist so viel Recycling überhaupt noch möglich, weil diese Trennbarkeit eben so schwierig ist. Und wir kennen den Circularity Report und nachdem ist das Circularity Gap größer geworden in den letzten 5 Jahren. Größer geworden in der Corona-Zeit. Circularity. Ja, also klimamäßig CO2 und so weiter, da haben wir ein bisschen uns erholt. Auch weil es draußen einfach wärmer wird, weil wir nicht teilweise nicht mehr so viel Energie brauchen. Da gibt es vielerlei Gründe, aber Circularity sind wir schlechter geworden. Ja, ja. Um die Zahlen zu nennen, 92% aller Materialien gehen nicht in den Kreislauf zurück. Das heißt, wir entnehmen es der Erde, es wird verbrannt, was wiederum CO2 erzeugt. Es wird als Müll, es landet als Müll im Meer, es landet in dritter Weltländer. 92%, das heißt, wir rauben dem Planeten jedes Jahr 92% dessen, was es uns hergeben kann. Und deswegen spreche ich ja von regenerativer Nachhaltigkeit. Das ist nicht irgendwo zu landen, ja, bei, was weiß ich, 1,5 Grad mehr, sondern zurückzubauen und besser zu werden und also der Natur zurückzugeben, was, was wir der Natur genommen haben. Das ist regenerativ, das ist viel mehr als das, was klimaneutral jetzt bedeutet. Es müsste klimapositiv werden. Das heißt, wir müssen wieder für ein Klima sorgen, das wir heute haben oder das wir gestern und vorgestern hatten. Das ist eine ganz andere Thematik und die mache ich eben auf. Und was ich jetzt positiv dazu sagen möchte, es gibt natürlich unglaublich viele Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ja, wenn man aber wieder Zahlen anguckt, da habe ich jetzt eine Haufe Zahl gelesen, Also wir haben ungefähr 20% Vorreiter, die also wirklich top sind an der Stelle, die ganz weit voraus sind und wirklich da auch ihre Schwerpunkte setzen und ihre Ziele haben und das auch glaubwürdig leben und die hier die Vorreiter sind. Wir haben 30% der Unternehmen, die fangen erst an. Und wir haben 20% der Unternehmen, die glauben immer noch nicht, dass es nötig ist. Also das sind jetzt mal erschütternde Zahlen. 20%, die glauben, dass es immer noch nicht nötig ist und dass wir ganz viel Fake-Informationen haben über, also viel zu dramatische Informationen haben und. Das sind dann Zahlen, die doch schon wieder erschüttern, ja, zwischen dem, was gesagt wird, was angeblich getan wird, irgendwann in der Zukunft, und zwischen dem, was passiert ist. Also wir haben noch eine Menge zu tun, jeder in seinem privaten Bereich, jeder von uns in seinem privaten Bereich, weil jeder macht den Unterschied mit Kleinigkeiten, ja, und gar nicht mit Verzicht, sondern einfach mit Verändern von Routinen. Und dazu gehört eben auch, dass ich weiß, also wenn es nicht nötig ist, dann lasse ich die Mitarbeiter zu Hause, dass die nicht durch hin und her fahren, Umwelt belasten. Aber wenn es nötig ist, ja, und bei Innovationsworkshops, um diese Kreativität aufbrechen zu lassen, da ist es nötig und da hole ich mir die Leute zusammen. Ja, das heißt, ich verändere Routinen da, wo es möglich ist, und behalte die Dinge aber bei, die einfach nötig sind. Ja, und dieses von Routinen, das hat meistens gar nichts mit Verzicht zu tun, sondern es ist erstens Wissen verstehen und zweitens eben auch akzeptieren, jeder macht einen Unterschied, nicht die da sollen beginnen, ja, die Nachbarn, das andere Unternehmen, die andere Branche, das andere Land, sondern ich mache den Unterschied. Ich gucke dahin nicht auf das Böse, was die anderen tun, sondern ich verändere es. Und wenn wir 80 Millionen sind, dann passiert das schon 80 Millionen Mal und wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wenn wir in Deutschland Dinge verändern und zum Vorreiter werden, das waren wir ja mal, dann passiert weltweit eine ganze Menge.
Solche Sätze würde ich mir gerne mal aus der Politik wünschen. Ja. Da gibt es leider auch sehr viel Pessimismus und Streit und Konflikt, aber wenig Mutmachendes. Dein Buch heißt ja auch nicht nur Zukunft gestalten, also dieses Wording höre ich oft, aber Zukunft meistern, da ist ja schon der Optimismus mit eingepreist sozusagen. Ja. Also auch die Erwartungshaltung, das wird schon gut, wenn wir das jetzt machen, ne?
Ja, ja. Weil es wird so oft gesagt, es ist 5:05. Nein, es ist vielleicht 5:12 oder es ist vielleicht 1:12. Das heißt, ich habe aber immer noch eine Restchance, Dinge zu verändern. Und wir sehen überall auf der Welt die Initiativen und die Natur zum Beispiel ist unglaublich kraftvoll. Ja, und wenn wir das verstehen, wie funktioniert die Natur auch an den verschiedenen Plätzen der Welt, in den Regionen, in den Klimazonen, in den Kälte- oder Wärmezonen. Und wenn wir das viel mehr globaler nutzen, also transformational, nicht zu eng denken, sondern darüber nachdenken, wie können wir über unser eigenes Unternehmen, über die Branche hinaus uns zusammentun und da etwas bewegen, dort, wo es sinnvoll ist, dass sich etwas bewegt, da ist überall eine Menge zu machen und die Natur ist irre kraftvoll. Ja, also so wie wir die Wälder in den tropischen Streifen kaputt gemacht haben. So schnell ist aber auch die Natur wieder im Aufbau. Ja, wenn ein Baum in Deutschland 100 Jahre braucht, um wieder groß zu werden, dann braucht er in tropischen Ländern 10 Jahre oder 20 Jahre und hat eine Dimension erreicht, die unglaublich ist. Und solche Dinge, die können wir nutzen, ja, also Energie dort zu erzeugen, wo sie leicht zu erzeugen ist. Und die dort zu erzeugen, die dahin passt. Also da gibt's unglaublich viele Mittel und Wege. Und wie gesagt, da ist überall noch Raum. Und ich denke, wir können es schaffen. Ja, weil wir haben immer als Menschen auch Umwelt zerstört und Zerstörung hat es immer gegeben. Aber wir waren einfach besser. Ja, wir waren kreativer und haben immer etwas Besseres wieder aufbauen, das Besseres in die Welt gebracht. Und der große Mitspieler, den wir jetzt haben, das ist eben KI. Ja, wir brauchen heute die KI, weil die kann uns helfen, ruckzuck auch Berechnungen anzustellen, Berechnungen, die wir in Wochen und Monaten nicht manuell machen könnten oder mit klassischen Mitteln machen können, kann KI eben uns jetzt innerhalb von Minuten, Sekunden vorausberechnen. Ja, die ganzen Kriterien, die da sind, welches Szenario entsteht, wenn wir sie zusammenbauen und wenn wir sie umbauen, wo ist es besser, was ist schlechter, was passt gut zusammen, da ist KI ist die größte Hilfe, die Menschheit jetzt hat an der Stelle, wenn wir das verstehen, um den Planeten zu retten, ja, also nicht nur bewohnbar zu haben, sondern wieder lebenswert zu machen. Und für alle lebenswert zu machen, eben auch für die zukünftigen Generationen, weil nur bewohnbar zu halten, das wäre für mich zu wenig. Also ja, lebenswert zu erhalten. Und das ist etwas, das wollten unsere Eltern immer. Wir wollten immer, dass es unseren Kindern, oder die wollten immer, dass es unseren Kindern besser geht. Alle Generationen vor uns, die wollten, dass es den Kindern mal besser geht. Ja, und ich habe das Gefühl, jetzt im Moment ist einfach so viel Zerstörung im Gange, industrielle Zerstörung, dass jeder sich fragen müsste, doch in den Unternehmen, bin ich derjenige, der dazu beiträgt, dass es unseren Kindern und Enkeln einmal besser geht? Ja, und an der Stelle mein Appell an alle, ja, arbeitet nicht bei Klimazerstörern, kauft nichts bei Klimazerstörern. Und da mal hinzugucken, ja, und eben Sendungen, wie wir sie auf Arte haben und wie wir sie bei ZDF Info haben und bei Phoenix und bei vielen guten Sendungen, wenn nicht noch klassisches Fernsehen.
Weltspiegel hat auch immer ganz tolle Geschichten. Da habe ich neulich gerade einen Bericht gesehen über ein Fischerdorf im Senegal, die jetzt gerade total am Ende sind, weil sie dürfen nicht mehr fischen gehen. Ja, es gibt die Quoten, weil die Industrienationen dort auch alles leer gefischt haben und der ganze Müll wird auch noch angeschwemmt. Fürchterlich. Ja. Aber trotzdem, wir bleiben beim Optimismus. Und wir gehen auch mit dem Optimismus in die Zukunft. Ja. Und du gehst auch schon wieder in dein neues Buchprojekt. Hast du noch ein paar Seiten, die du nicht mit abgegeben hast bei dem Projekt?
Also ich bin im Moment, das Buch ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Also ich sage es aber für alle Zuhörer, Zukunft meistern. Es geht eben um das Meistern, nicht nur verstehen und gestalten, sondern meistern etwas Besseres, also richtig Gutes. Der Meister Fortschritt. Macht etwas richtig, richtig Gutes daraus. Und also im Moment sage ich wieder, schon wieder, ja, zum 18. Mal jetzt, ich bin ausgeschrieben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wieder was entsteht. Ich würde das nächste Buch gerne in Kollaboration machen, weil ich glaube sehr stark, dass wir, wenn wir uns zusammentun und das gemeinsam angehen, dass dann nur noch mehr zu erreichen ist, als wenn eine einzelne Stimme wie die meine ohne Unterlass die Dinge in den Markt, in die Welt hinausruft.
Ich würde mich ja freuen, noch mehr über die Schnittmenge Optimismus, Nachhaltigkeit und KI zu lesen. Also das wird ja auch jetzt immer größer. Ja. Ne? Das können wir jetzt ja auch nur anreißen heute. Aber dieses Thema KI mit Optimismus zu versehen, das würde ich mir sowieso mehr wünschen. Und dann aber Nachhaltigkeit immer dabei mitzudenken. Ja. Na, ich bin mal gespannt, worüber du das nächste Mal schreibst. Jetzt haben wir aber erstmal das Buch. Wir tun es in die Shownotes. Also kauft euch das Buch. Ihr seht es jetzt gerade nicht. Ich habe es in der Hand. Aber ihr könnt es euch im Buchladen ansehen und dann durchlesen und dir folgen vor allen Dingen. Das kann man ja tun auf LinkedIn zum Beispiel.
Ja,
ne?
Ja, ich habe ganz viele Menschen, die mir folgen und freue mich wirklich auf jeden, weil auf LinkedIn kann man natürlich auch in den Austausch, in den substanziellen Austausch gehen. Ja, das ist so ungefähr die einzige Plattform, wo wir wenig Hate Speech und Blödsinn jeder Art haben, Gerümpel und Gepöbel haben, sondern wo durchaus in den Communities, wenn ich sie denn pflege, in der Followerschaft, also wirklich sehr, sehr konstruktive Diskussionen entstehen können, auch sehr bereichernde Diskussionen, weil ich lerne ja auch bei jedem, der sich mit meinen Themen auseinandersetzt, dass er vielleicht eine Ecke denkt oder eine kleine Idee an irgendeiner Stelle hat, einen kleinen Blickwinkel, den ich so nicht noch gar nicht betrachtet habe und der wiederum mein Denken bereichert. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, ist, dass wir mit KI eben einfach das nutzen, dieses Potenzial, die KI eben hat, um es zu koppeln mit Nachhaltigkeit. Und ich denke, das ist unsere größte Chance für alle. Und insofern ist dein Appell, also Nachhaltigkeitsleute, tut euch mit den Optimisten und mit den KI-Spezialisten zusammen. Und dann wird eine richtig große Menge an Positivem in die Welt kommen können.
Ja, das glaube ich auch. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das wunderbare Buch. Wie gesagt, lest euch das durch, schaut euch das an, alles in den Shownotes dazu. Dir erstmal alles Gute, bis bald. Bin gespannt, was dann kommt und bis dahin folgen wir dir natürlich. Mach's gut, Anne.
Unbedingt immer gerne. Lieben Gruß an die Hörer. Bleibt optimistisch, Leute, und tut was Gutes für die Welt.
In diesem Sinne, mach's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Folgt Anne mal auf LinkedIn und Co. Ich packe euch alles in die Shownotes. Wenn es euch gefällt, dann abonniert den Podcast bitte und sagt es weiter, teilt die Folgen und bewertet den Podcast bitte auch mit 5 Sternen. Das könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts zum Beispiel tun. Und schreibt mir gerne auch, wie es euch gefällt. Schreibt mir euer Feedback dazu. Geht ihr ganz einfach auf meine Website gabrielrath.com, packe ich euch auch nochmal in die Shownotes und dann schreibt ihr mir ganz einfach eine Nachricht. Ihr könnt das natürlich auch über LinkedIn tun, vernetzt euch dort gerne mit mir, folgt mir. Ich poste regelmäßig auch über die neue Arbeitswelt, über meine Projekte, über diesen Podcast natürlich auch. Es gibt auch eine Podcast-Page auch nochmal auf LinkedIn, auch die packe ich euch mit rein. Und es gibt auch die Möglichkeit, hier in den Podcast als Partner und Sponsor zu kommen. Das heißt, wenn ihr sagt, auch euch ist das wichtig als Unternehmen, diese Arbeitswelt zu verbessern, dann kommt doch gerne auf mich zu, kommt hier an Bord und präsentiert diesen Podcast. Denn Unterstützung brauchen wir, um das ganze Format weiterzuentwickeln. Ihr könnt außerdem mit mir zusammenarbeiten. Ich komme gerne als Keynote-Speaker zu euch in eure Unternehmen, auf eure Veranstaltungen und Konferenzen. Ich moderiere die auch gerne. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und auch ein Sparring ist möglich, wenn ihr sagt, ich stehe da gerade an einer Stelle und frage mich, wie es zukünftig weitergehen soll. Auch das schreibt mir einfach. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen und wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende mit diesem Podcast. Bleibt gesund und bleibt connected.